Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute 5. Februar 1990, wieder mit dem allabendlichen Tagesinfo, auch Nachrichtensendung genannt. Heute Abend haben wir wie üblich am Anfang jeweils die Kurzmeldungen, und zwar geht es da zum einen um die aktuelle Situation im Hungerstreik der spanischen Gefangenen aus Grapo und PTA. Dann haben wir noch einen Hinweis auf im Zusammenhang mit einer Veranstaltung in Villingen-Schwenning. Die Veranstaltung war, und dazu noch ein Hinweis. Und wir haben als dritte Kurzmeldung eine Erklärung vorliegen über eine Aktion hier in Freiburg. Näheres dazu dann gleich. Als Schwerpunktthemen haben wir heute Abend zum einen Gorleben. Was ist abgelaufen? Worum dreht es sich im Fall Gorleben? Und wie sieht es mit der Platzbesetzung im Moment aus?
Dann zu unseren zwei internationalen Themen. Zunächst Südafrika. 3 Millionen Weiße herrschen über 24 Millionen Schwarze. Ausbeutung, Vernichtung, Gewalt, das ist die Situation in Südafrika. Ändert sich nun die Situation durch das Verhandlungsangebot des südafrikanischen Präsidenten an die Oppositionsparteien? Ein Gespräch mit einer Vertreterin der Freiburger Südafrika-Gruppe. Vom afrikanischen Kontinent zum Nahen Osten. Am 1. Februar berichtete die türkische Presse von vergifteten Essen in Flüchtlingslagern, in denen Kurden und Kurdinnen leben, die 1988 aus dem Irak geflohen sind, weil gegen sie Giftgas eingesetzt wurde. Ein Bericht über die Situation von einem hier in Freiburg lebenden Kurden.
Ja, und zum Schluss dann noch unsere Veranstaltungshinweise, heute allerdings fast gar keine. Und falls ihr noch Ergänzungen habt oder auch eventuell Veranstaltungshinweise, dann ruft uns doch an hier im Studio unter 31028. Zum Hungerstreik der spanischen Gefangenen aus Grapo und PCA. Wir haben ja schon ausführlich dazu berichtet. Heute haben wir nochmal nach Spanien, nach Madrid telefoniert, und wie immer erhalten wir unterschiedliche Meldungen, die sich zum Teil auch widersprechen und die wir von hier aus nicht direkt überprüfen können. So erfuhren wir heute in einem Telefongespräch eben mit den Angehörigen der Gefangenen aus Grapo und PCA, dass zurzeit keiner der Gefangenen im irreversiblen Koma liegt, jedoch 3 bis 4 im Präkoma, also im reversiblen Zustand, einem Zustand, in dem die Gefangenen kurz ins Koma fallen, dann durch Zwangsernährung allerdings wieder aufgeweckt werden. Wobei allerdings auch gesagt werden muss, dass jedes kurzzeitige Koma eine Belastung und Gefährdung für den menschlichen Organismus darstellt. Nach Auskunft dieser Angehörigen, mit der wir heute sprachen, werden diese 3 bis 4 Personen allerdings mit äußerst großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 3 bis 4 Tagen ins irreversible Koma fallen. Auch widersprüchlich folgende Meldung, die wir auch von hier aus nicht 100% nachprüfen könnten, dass von den ursprünglich 71 Gefangenen, die den Hungerstreik am 30.11. letzten Jahres begannen, zwischenzeitlich 23 Gefangene abgesprungen sind. So die Meldung heute in der WOZ. Allerdings ist es auch dadurch zu erklären, dass in der El País, also der spanischen Zeitung, häufig die Zwangsernährung auch als Abbruch des Hungerstreiks bewertet wird. Die einzig sichere Meldung scheint zu sein, dass momentan nahezu alle Gefangenen zeitweise zumindest zwangsernährt werden. So, der nächste Hinweis betrifft die NPD-Veranstaltung in Villingen-Schwenning, die etwa vor 2 Wochen stattgefunden hat. Und zwar sollen sich alle Leute, die bei dieser NPD-Veranstaltung in Villingen-Schwenning eine Anzeige oder eine Vorladung zur Zeugen- oder Beschuldigtenvernehmung, die bekommen haben, sollen sich nächsten Donnerstag, also am 8. Februar zwischen 17 und 20 Uhr im Infoladen Subito, Klarer Straße 73, beim Antifa melden. Also auf jeden Fall, bevor irgendjemand zu den Bullen geht, dort vorbeigehen. Denn kein Mensch braucht oder muss zu diesen Vorladungen hingehen. Und es ist auch aus Erfahrung raus anzuraten, eben zu diesen Vorladungen nicht hinzugehen. Falls doch ein Mensch irgendwie unsicher ist, sollen sich diese Menschen doch mit dem Anwaltsbüro Schubert Moos in der Poststraße in Verbindung setzen. Oder sonst halt eben auf jeden Fall nächsten Donnerstag, also am 8. Februar zwischen 17 und 20 Uhr in den Infoladen gehen, damit es nicht passiert, dass irgendwelche Aussagen gemacht werden. So, uns hat auch eine Nachricht erreicht, die wir im Folgenden einfach nur zitieren und damit auch dokumentieren wollen. Ab jetzt Zitat. Wir haben in der Nacht vom 28.01. auf 29.01. die Schlösser von 17 Gottlieb-Filialen zugeklebt. Mit der Aktion sollte einmal der Konsument-Konsumentinnen-Alltag ein Stück weit durchbrochen werden. Der Verkauf von zum Beispiel Duscho-Kaffee sollte konkret behindert werden. Gottlieb haben wir ausgewählt, da er nicht nur ein Stützpunkt von Duscho ist, sondern weil in ihm massenweise Produkte aus den Rassistenregimes Südafrika und Israel verkauft werden. Gottlieb stützt damit die Apartheid und die Unterdrückung dieser Völker ganz direkt. Wir müssen hier überlegen, wie wir die verschiedenen Befreiungsbewegungen unterstützen, eben in diesen Ländern. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Geld für Waffenspenden, Infoarbeit, Boykott von Waren dieser Schweine bis zu direkten Angriffen auf die, die hier die Profite aus der Unterdrückung der Bevölker der 3 Kontinente rausholen. Zu Tchibo, Edusho und den Kaffeekonzernen sagen wir selber nichts, sondern lassen die Erklärung von den Genossinnen aus Berlin sprechen, die dort am 1.12.89 38 Filialen zugeklebt haben.
Der Kaffee in der BRD und in West-Berlin wird von diesen und auch von anderen Kaffeekonzernen verkauft, stammt zu großen Teilen aus El Salvador. Weit über die Hälfte der Exporteinnahmen erzielt El Salvador durch die Ausfuhr von Kaffee. Mit diesen Geldern finanziert die Oligarchie und die Regierung ihren Luxus, aber vor allem den Krieg gegen die Bevölkerung, die Massenorganisation und die Befreiungsorganisation FMLN. Auch Präsident Christiani ist noch Besitzer einer Kaffeeplantage und Verarbeitungsanlage, die schon mehrfach Ziel von Angriffen und Enteignungsaktionen der FMLN war. Um die Exporte vor der sich gegen Armut und Ausbeutung wehrenden Bevölkerung zu schützen, wurden zumindest 1983 und 1985 große Teile der salvadorianischen Ernte noch vor dem Verkauf in Hamburg zwischengelagert. Ermöglicht haben das die westdeutschen Kaffeekonzerne, die Hauptabnehmer des Kaffees aus El Salvador. Educho und Chibo sind mit jeweils ca. 20% des Anteils am westdeutschen Kaffeeumsatz die größten Profiteure hier. Der Kaffee hier bei uns kann nur deshalb so billig verkauft werden, weil die Stundenlöhne der Kaffeepflückerinnen und Verarbeiterinnen umgerechnet weit unter einer Mark liegen. Doch die Ausbeutung findet nicht nur im Trikon statt, sondern auch hier. Beispielsweise ist dafür besonders Chibo, die keine Gewerkschaftsmitglieder einstellen und bisher jede Selbstorganisation der Arbeiterinnen gegen die Ausbeutung zu verhindern wussten.
El Salvador, ein Volk wird siegen. Solidarität mit den Befreiungskämpfen weltweit gegen den Imperialismus, für den Frieden, die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Yankees raus aus Mittelamerika. Letzte Woche wurde das offizielle Startsignal gegeben für die PKA, für die Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben. Seit dem Donnerstag ist das dafür vorgesehene Baugelände von Atomkraftgegnern und Gegnerinnen besetzt. Hier haben sich zusammengeschlossen Gegner und Gegnerinnen aus der BRD und DDR. Genauso eine gute Zusammenarbeit gab es auch dann in der Demonstration jetzt am Wochenende, am Samstag, wo 8000 Atomkraftgegner und Gegnerinnen zusammen gemeinsam gegen diese Konditionierungsanlage demonstrierten. Doch zunächst soll kurz der Frage nachgegangen werden, was ist eigentlich eine PKA, eine Pilotkonditionierungsanlage?
In der PKA sollen abgebrannte und kaputte Brennelemente für die Endlagerung vorbereitet werden. Das heißt ganz konkret, dass sie verkleinert und verpackt werden. Es handelt sich also vorwiegend um die Brennelemente, die wegen ihrer problematischen Qualität nicht mehr wieder aufarbeitet werden können. Bei diesem Prozess, Konditionierung genannt, werden erheblich viele radioaktive Stoffe aus der sogenannten heißen Zelle über einen 60 Meter hohen Schornstein freigesetzt. Durch das Abfiltern werden aber nur die Feststoffe entfernt und Edelgase wie Krypton 85 entweichen ungehindert. Ein weiteres Problem der Anlage ist, dass sie weltweit die erste dieser Art ist und dass so automatisch mit dem Auftreten von Unfällen und Unregelmäßigkeiten zu rechnen ist. Die Jahreskapazität ist für den Anfang mit 35 Tonnen veranschlagt. Doch soll der Schwermetalldurchsatz nach längerfristigen Plänen auf 350 bis 700 Tonnen erweitert werden. So wird dann in Gorleben nicht nur deutscher, sondern auch Atommüll aus England und Frankreich konditioniert werden. Die erforderlichen Verträge sind schon so gut wie abgeschlossen. Zu dem erheblichen Risiko der Verarbeitung und der Belastung der Abgase kommt dann auch noch ein Transportproblem, das schon im nationalen Konzept enorm groß wäre.
Ich fragte im Folgenden eine Mitarbeiterin der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg nach dem Unterschied einer Wiederaufbereitungsanlage und dieser Pilotkonditionierungsanlage.
Die Pilotkonditionierungsanlage wird ja so verkauft als zweiten Weg. Die Wiederaufarbeitung war ja der Weg der Rückgewinnung und Konditionierung wird verkauft als direkte Endlagerung. Dass also hier die Brennstäbe, die eben nicht mehr wieder aufgearbeitet werden können, entweder weil sie nach einer gewissen Dauer von Wiederaufarbeitung ist ja irgendwann mal Schluss, oder eben auch aus bestimmten Kernkraftwerken können die Brennstäbe sowieso nicht wieder aufgearbeitet werden, weil der Abbrand zu hoch ist zum Beispiel. Die müssen dann halt irgendwie endgelagert werden, und weil sie da natürlich möglichst platzsparend umgehen wollen, soll das ganze Zeug zersägt werden oder eingedampft werden, je nachdem, aus was es kommt, und dann halt endgelagert werden. Mhm. Das ist also praktisch eine Vorbereitung zur Endlagerung, aber es läuft parallel, ne? Also im Prinzip widerspricht sich das nicht.
Mhm. Und die Endlagerung, ist da jetzt was in Gorleben geplant, oder wo soll das Zeug im Endeffekt hin?
Ja, wir sind ja immer noch am Erkunden. Also auf der einen Seite wird in hochoffiziellen Berichten bereits von einem Endlager Gorleben gesprochen. Und hier in Gorleben heißt es natürlich Erkundungsbergwerk. Aber es wird im Prinzip nur in Gorleben überhaupt untersucht, ob es möglich ist oder nicht. Die wollen in Gorleben endlagern.
Auf bundesdeutschem Gebiet. Ich denke, im Ausland wird ja vielleicht auch noch was erkundet. Wisst ihr da was drüber?
Ja, es wird ja in der Schweiz, wird in Granit erkundet. Und die Schweden machen ja irgendwie Versuche im Meer.
Mhm.
Also es gibt ja, die haben sich ja auch zusammengeschlossen. Es gibt ja so eine europäische Kommission zur Endlagerung. Aber die Deutschen sind auf jeden Fall ziemlich weit vorne.
Mhm.
Das ist ja auch parallel mit der Asse. In der Asse ist ja auch Salz.
Hm.
Und da soll ja schwach- und mittelaktiver Müll gelagert werden. Und das wollen sie ja sogar dieses Jahr festmachen. Also das wollen sie bereits festschreiben als Endlager. Das wäre dann das erste Endlager der Welt, was als solches ausgewiesen wird.
Hm.
Wie sieht denn die Gebäudesubstanz auf diesem Entsorgungszentrum Gorleben aus? Welche Gebäude sind denn bisher schon gebaut worden?
Das sind ja zwei Komplexe. Ich weiß nicht, wenn du eine Karte hast, so links und rechts der Straße, kann man sagen. Auf der einen Seite steht ja einmal das Zwischenlager. Das ist ja fertig. Da gibt es einmal das Fasslager, in dem wir auch Fässer lagern.
Mhm.
Teilweise auch Fässer aus diesem Transnuklearskandal. Und dann gibt es da die Castor-Halle, in der allerdings noch nichts steht, weil es bisher noch keine Genehmigung gibt. Die wollten ja die Castor-Behälter, also die Behälter für die abgebrannten Brennelemente, wollten sie ja bereits vor anderthalb Jahren beginnen zu lagern, und damals gab es eine Gerichtsverfügung, die wir hier von der Bürgerinitiative angestrengt hatten, und das ist immer noch nicht aufgehoben. Also die dürfen keine Castor-Behälter einlagern, aber die Halle ist natürlich fertig.
Mhm.
Das ist auf der einen Seite, und hinter diesem Gelände, diesem Zwischenlagergelände, soll ja dann die Konditionierungsanlage gebaut werden.
Mhm.
Dieses Gelände, da steht noch Wald, also da ist noch nichts, da gibt es noch keinen Zaun, noch gar nichts. Und auf der anderen Seite ist das Gelände des Erkundungsschachts, und da sind halt Verwaltungsgebäude und so Container, wo sie teilweise die Polizei drin wohnen haben, teilweise Arbeiter oder sowas, oder sie stehen auch manchmal ganz leer. Und dann sind da halt die beiden Schachttürme.
Mhm.
Und dahinter gibt es dann, aber das sind keine Gebäude, gibt es die Anlage der Salzhalde, weil wenn die, wir sind ja mit dem einen Schacht jetzt im Salz, oder fährt gerade wieder jede Menge Polizei vorbei.
Mhm.
Dann muss das Salz natürlich irgendwo hin, und das wollen sie dann oberirdisch, wollen sie das lagern.
Über die Großdemonstrationen am Samstag mit über 8000 Atomklo-Gegnerinnen lässt sich an dieser Stelle nicht viel mehr sagen. Auch aus zeitlichen Gründen lässt sich auf die Redebeiträge und so nicht eingehen. Das, was uns noch bekannt ist, ist, dass es wohl nur einen Verletzten gab. Laut Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, also ein Beamter ist verletzt worden, und es ist zu keinen Verhaftungen gekommen. Ja, jetzt im Weiteren zu der Platzbesetzung eben des Bauplatzes dieser Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben.
Also die Stimmung auf dem Platz ist zurzeit hervorragend, weil wir auch bestes Wetter haben. Es wird immer noch gebaut. 17 Grad Sonne höre ich gerade. Es wird immer noch gebaut.
Mhm. Wie viele seid ihr jetzt so?
Dass da kommen 150, würde ich sagen. Also die auf dem Platz schlafen.
Mhm.
Es sind natürlich jetzt mehr da, aber die richtig so fest da sind, kann man sagen 150.
Also auch eine massive Unterstützung dann von außen, von der Bevölkerung.
Ja, ja. Also wir hatten gestern Abend auf dem Plenum durchgezählt, da waren so, würde ich mal schätzen, 70 Leute von auswärts, die auf dem Platz bleiben erstmal. Aber es kommen noch welche nach. Und es wird auch weiter noch aufgerufen. Wir hoffen, dass also jetzt auch noch welche kommen. Ne?
Ja, dann abschließend so, wie schätzt du das jetzt ein, deine Befürchtung vorhin?
Wir schätzen ein, dass geräumt wird. Morgen früh würde ich schätzen. Also wir haben einfach Hinweise bekommen, dass von der Polizei und auch vom Innenministerium hier in Hannover gesagt worden ist, das Maß wäre voll und sie würden räumen wollen. Und es sieht auch so aus, also ein Aufgebot, was zurzeit hier so zusammengezogen wird.
Und wie richtet ihr euch darauf ein? Auf Abziehen oder?
Nein, wir wollen dann auch geräumt werden. Also wir werden auf dem Platz bleiben, ganz klar.
Millionen Weiße herrschen über 24 Millionen Schwarze. Ausbeutung, Vernichtung, Gewalt. Das ist die Situation in Südafrika. Ende letzter Woche nun ebnete der südafrikanische Präsident Frederick de Klerk den Weg für Verhandlungen mit Vertreterinnen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Vor dem Parlament in Kapstadt kündigte er die Legalisierung der 1960 verbotenen Anti-Apartheids-Organisation African National Congress, den ANC, an. Und die Taz titelte am Samstag schon: Weißer Bann gebrochen. Ob der südafrikanische Präsident de Klerk wirklich bereit ist, die Apartheid abzuschaffen, wollte ich heute Mittag von einer Vertreterin der Südafrika-Gruppe Freiburg wissen.
Im September letzten Jahres, also bei Amtsantritt de Klerks, hast du hier bei einem Studiogespräch bei Radio Dreigland gesagt, dass die Apartheid auch nicht mit de Klerk abgeschafft wird. Wie bewertest du denn jetzt die Zulassung der Oppositionsparteien bzw. das Angebot nach Verhandlungen?
Also einmal denke ich, was momentan wirklich ganz wichtig zu sehr ist, das ist das, was augenblicklich in Südafrika stattfindet, nämlich die Zugeständnisse, die die südafrikanische Regierung macht, momentan netten Sinneswandel sind, so wie das durch die Medien dargestellt wird, sondern eigentlich ein Resultat von der Krise, in der die weiße Regierung steckt, und ein Resultat des zunehmenden Drucks, der auch auf die weiße Regierung ausgeübt wird. Also einmal würde ich da ganz klar an erster Stelle die wirtschaftliche Lage Südafrikas betrachten. Südafrika ist hoch verschuldet und sagen wir mal, imperialistische Kräfte haben eigentlich schon lange praktisch der weißen Regierung nahegelegt, nicht auf Konfrontation zu gehen mit den Schwarzen, sondern sie mehr und mehr zu integrieren. Ne? Also immer mehr weg von repressiver Methode zu integrativer Methode, um dann auch die Sanktionen aufzuheben und so weiter. Ne? Dann war sie als ein zusätzlicher Grund, also ich sage jetzt einfach mal die Gründe, ne, wie ich das dann einschätze, wie das weitergeht, ist nochmal eine andere Sache. Ne? Also noch ein Grund, denke ich, ist, dass die Befreiungsbewegung zunehmend eine Stärke gewonnen hat und eine Ausdehnung auch, also die so in der letzte, innerhalb der letzten Jahre wirklich immens war, sodass auch nicht mehr an der vorbeigegangen werden konnte. Ne? Ein zusätzlicher Punkt bei der Befreiungsbewegung war, dass sie sich auch ziemlich zusammengeschlossen haben und vermehrte Zusammenarbeit stattgefunden hat, was früher nicht der Fall war. Dann, was ein wichtiger Punkt war, das ist die weiße Bevölkerung in Südafrika. Also wenn man bedenkt, dass Botha eigentlich mehr die Rechtsaußenposition der Weiße vertreten hat und damit in eine Sackgasse geraten ist, also da ging es ja nicht weiter damit, es war klar, die Krise in Südafrika war nicht zu beheben, die wirtschaftliche Lage ist immer schlechter geworden. Auch die Aufstände und der Widerstand konnte dadurch nicht wesentlich gebremst werden. Also musste sich de Klerk entscheiden, welche Position er innerhalb des Weißen Lagers bezieht und er versucht jetzt halt mehr auf diese liberale weiße Wählerschaft einzugehen. Also weil zwischen beide hin und her gehe, wird schwierig werden, ne?
Heißt das, dass die Zugeständnisse und die Integration lediglich ein Mittel sind, um den Kampf zu schwächen?
Ich denke, sie sind ein Versuch, natürlich den Kampf zu schwächen, die eigene, vor allem ökonomische, aber auch politische Privilegien beizubehalten. Aber ein Stück weit schon Zugeständnisse zu machen, also das denke ich auf jeden Fall, ne? Also dass da jetzt nicht, also das wird auch deutlich dadurch, und deshalb habe ich damals gesagt, der de Klerk ist nicht bereit, die Apartheid abzuschaffen, weil er immer gesagt hat, dass er es nicht zulassen wird, was die Befreiungsbewegungen fordern, nämlich Wahlen nach einem ganz normalen Wahlrecht, one man oder one woman, one vote, also jeden Mensch eine Stimme, sondern dass er weiterhin die politische Drei-Kammern-Wahlrecht aufrechterhalten will. Erstens und zweitens, dass er der weiße Regierung oder der weiße Bevölkerungsgruppe ein Vetorecht einlegen will politisch. Mhm. Also so, das macht eigentlich deutlich, dass hier zwar eine politische Einbindung stattfinden soll, aber keine demokratische, von mir aus, ja, Regierungsform.
Mhm. Zugeständnisse sind ja unter anderem, dass Festgenommene Anspruch auf einen Rechtsanwalt haben und die Wahl ihres Arztes.
Ja.
Aber was nützt ihnen, sich einen Rechtsanwalt aussuchen zu können oder einen Arzt, wenn sie gar kein Geld dazu haben? Das heißt, werden nicht solche, selbst diese kleinen Zugeständnisse unterwandert?
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich schon. Also das denke ich auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, was man, glaube ich, schon sehen muss momentan, dass die Zugeständnisse, die jetzt stattfinden, war die Bedingung der schwarzen Befreiungsbewegung, um Verhandlungen einzugehen mit der weißen Regierung. Also all diese kleinen Schritte war praktisch so, also Freilassung der politischen Gefangenen, Aufhebung des Ausnahmezustands etc., war eigentlich die Bedingung des ANC, ne? Um überhaupt Verhandlungen einzugehen. Und trotz aller Möglichkeiten, das irgendwie noch zu unterlaufen, was sicher hier und da stattfindet, sehe ich das jetzt schon als, sagen wir mal, das Signal für eine Verhandlungsbereitschaft. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Ne? Also ich denke, das kann natürlich unterlaufen werden. Und was jetzt wichtig ist, das ist, wenn Verhandlungen stattfinden werden mit dem ANC oder zwischen ANC und weißer Regierung, ne? Was dann dabei rauskommt. Ne? Also beziehungsweise augenblicklich die Forderungen der Schwarzen zu unterstützen und nicht jetzt irgendwie, wie du sagst, den Widerstand innerhalb des Landes, aber auch in der internationalen Solidarität abflauern zu lassen. Weil das ist ja jetzt erst der erste Schritt. Die Verhandlungen stehen ja erst noch an. Ne?
Was die Gewerkschaften von Verhandlungen halten, soll aus dem Folgenden deutlich werden.
seit dem neunwöchigen Streik 1986 bei Daimler-Benz in Südafrika erkämpfte sich die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht nur einen höheren Lohn, auch das Selbstbewusstsein der Metallarbeitergewerkschaft NUMSA wurde gestärkt. In den Großbetrieben der Metallindustrie übernimmt die Gewerkschaft immer mehr eine politische Führungsrolle im schwarzen Widerstand gegen das Apartheidsregime. Nachdem seit 1986 geltenden Ausnahmezustand fast alle Bürgerrechtsorganisationen verboten worden sind, engagieren sich sowohl der rein schwarze Gewerkschaftsverband NACTU als auch die Minenarbeitergewerkschaft COSATU verstärkt bei Bus- und Mietboykotts in den Townships. Die Betriebsratsbasis entwickelt in stundenlangen Diskussionen auch ökonomische Forderungen, die weit über das Konzept des ANC von Klassenkompromissen und gemischter Wirtschaft hinausgehen. Angesichts der damit verbundenen Radikalisierung und der gleichzeitig anhaltenden Boykott- und Desinvestitions-Investmentsforderungen der Gewerkschaften haben ausländische Konzerne die Wahl zwischen drei Strategien. Erstens, offizieller Rückzug und Verkauf an südafrikanisches Kapital. Vor allem US-Firmen wie General Motors, Mobil Oil oder Hewlett-Packard beruhigen mit diesem Programm ihre kritischen Aktionäre. Durch Lizenz- und Technologieverträge sowie versteckte Beteiligungen sichern sie sich jedoch weiterhin Gewinntransfer und Absatzmärkte.
Zweitens, Konfrontation mit den Gewerkschaften durch Nutzung der repressiven Arbeitsgesetzgebung. Das heißt, Gewerkschaftsmitglieder werden wegen sogenannten illegalen Streiks gekündigt und durch Leiharbeiter ersetzt.
Drittens, Versuch der Integration der Arbeiterinnen durch Kooperationsangebote und Sozialpartnerschaft. Ein Teil dieses Kooperationsangebots sind die 14 Mindeststandards, die für deutsche Unternehmen in Südafrika gelten sollen. Die 14 Mindeststandards wurden von der IG Metall ausgearbeitet und darin heißt es unter anderem, dass die Firmen auf die Vorteile der Apartheidsgesetze verzichten, dass das Streikrecht anerkannt wird, dass freie gewerkschaftliche Betätigung gewährleistet wird und so weiter und so fort.
Ende 1988 stimmten Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Siemens und Bosch prinzipiell diesem 14-Punkte-Katalog für ihre südafrikanischen Tochterfirmen zu. Und das Ergebnis?
Die Arbeiter an den veralteten Schweißgeräten und Spritzpistolen sind durchgängig schwarz, ihre Meister mit wenigen Ausnahmen weiß. Im Werk ist die Apartheid zwar abgeschafft, dafür gibt es allein 9 Wochenlohngruppen. Die Schwarzen kommen in der Regel nicht über die 4 untersten hinaus. So bleibt die Angestelltenkantine automatisch weiß, weil sich die Schwarzen dort kein Essen leisten können. Und auch im technischen Ausbildungszentrum ist immer noch die Hälfte der Lehrlinge weiß. Es gibt zwar keine Reservierung der Jobs für Weiße wie früher, aber sie bringen einfach die besseren schulischen Voraussetzungen mit. So einfach werden Kooperationsangebote und scheinbare Anti-Apartheidsregeln unterlaufen und darüber ist sich auch John Gomomo, Betriebsrat der Metallarbeitergewerkschaft NUMSA bei Volkswagen, im Klaren. In einem Interview antwortet er auf die Frage, wie sieht die Gewerkschaft die mittelfristige Politik? Die Zeichen stehen ja auf Verhandlungen zwischen dem ANC und der Regierung nach den Septemberwahlen und die Befreiungsbewegung scheint bereit, für eine breite Anti-Apartheid-Front ein Klassenbündnis auch mit dem Großkapital zu akzeptieren und privates Eigentum an Produktionsmitteln grundsätzlich zu garantieren. Wie also sieht eure mittelfristige Politik aus?
Wir haben nie geglaubt, dass wir die Ziele der Arbeiterklasse mit Verhandlungen erreichen. Wenn die Umstände den ANC an den Gesprächstisch zwingen, wird es hier im Land neue Unruhen geben. Die Kollegen sagen es uns und wir sagen es dem ANC. Wenn eine sozialistische Gesellschaft bei solchen Verhandlungen nicht erste Priorität hat, dann wird das Land wie 1976 und 1985 in Flammen stehen. Und wenn die politisierten Führer der Arbeiterklasse den Aufstand kontrollieren, dann werden wir gewinnen. Wir werden Menschenleben verlieren, aber die Imperialisten wie die USA, Großbritannien und die BRD werden ihre Ziele nicht so leicht erreichen. Wir werden vor allem keine Situation akzeptieren wie in Namibia. Dort ist ein Prozess im Gange, der ganz ohne die Menschen selbst ausgehandelt wurde. Ein Kompromiss, der über ihre Köpfe hinweg geschlossen wurde.
Die Position der Metallarbeitergewerkschaft ist also klar. Sie verlangt den kompromisslosen Rückzug des Kapitals, keine neuen Investitionen in Südafrika, Sanktionen und Boykott gegenüber westlichen Investoren. Eine von vielen Boykottkampagnen hier in der BRD und in anderen Ländern bezieht sich auf den multinationalen Konzern Shell.
Und jetzt aus diesem Boykottaufruf gegen Shell. Shell wird angegriffen, da es sich weigert, seine Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Apartheidsregime aufzugeben. Shell ist der größte Auslandsinvestor in Südafrika. Es ist aktiv am Unterlaufen des von der UNO ausgerufenen Ölembargos beteiligt. Es liefert Treibstoff, Schmiermittel und Chemie für Waffen an die südafrikanische Armee und Polizei. Für die Rassisten bedeutet Shell eine der wesentlichen Einnahmequellen durch die Förderung und den Export von südafrikanischer Kohle und anderem. Für Shell bedeutet Apartheid immense Profite, weil es ihnen erlaubt, die schwarze Bevölkerung brutal auszubeuten. Seit 4 Jahren ist der multinationale Konzern Royal Dutch Shell das Ziel von Aktivistinnen in einer wachsenden Anzahl von Ländern. Es werden Boykottkampagnen gegen Shell-Produkte organisiert, die Praktiken des Konzerns aufgedeckt, Demonstrationen organisiert, Kundgebungen und Blockaden vor Einrichtungen von Shell abgehalten und militante Aktionen durchgeführt. Bis jetzt wurden etwa 500 Shell-Tankstellen in den letzten 3 Jahren sabotiert. Diese Aktionen wurden in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Niederlanden, Westdeutschland und Westberlin, Italien und Kanada ausgeführt. Die schwarze Mehrheit als letzte Stimme von diesem Aufruf, einschließlich der Befreiungsbewegung, der Gewerkschaften und Kirchen in Südafrika, fordern den Rückzug aller ausländischen Investoren, um das rassistische Regime zu isolieren. Deswegen heißt es eben Shell raus aus Südafrika, Shell to hell, aber schnell. In diesem Zusammenhang ist uns zu Ohren gekommen, dass am 28. April dieses Jahres ein internationaler Aktionstag gegen Shell laufen soll. Die Vorbereitungen hierzu laufen schon, die BRD hinkt wie immer etwas hinterher. Allerdings soll hier in Freiburg noch in diesem Monat, und zwar genau am 21. Februar, ein erstes Vorbereitungstreffen stattfinden, und zwar am 21. Februar um 20 Uhr abends in der ESG. Und zwar nochmal, um diesen internationalen Aktionstag am 28. April gegen Shell vorzubereiten.
Worauf wir auch noch hinweisen können, hier bei Radio Dreieckland gab es auch schon mal eine Schwerpunktsendung zu dieser Boykottkampagne gegen Shell. Es wird aber weiterhin Sendungen geben, höchstwahrscheinlich bei der Internationalismus-Redaktion. Und wann diese Sendungen stattfinden werden, könnt ihr über das Endlosband erfahren.
We'll be right back.
Giftgaseinsätze seitens der irakischen Regierung gegen Kurden und Kurdinnen. Das war im August 1988. An den Folgen dieser Giftgaseinsätze starben 9000 Frauen und Kinder, Tausende flohen in die Türkei und in den Iran. Aber auch dort finden sie keine Ruhe und keinen Schutz. Die Situation der Kurden und Kurdinnen in den türkischen Flüchtlingslagern beschrieb Jochen Hippler, Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion im Juni 1989, folgendermaßen.
Ja, es sind drei Flüchtlingslager in der Südosttürkei, eins in der Nähe der Stadt Diyarbakir, eins in der Nähe der Stadt Musch und eins bei Mardin, wo insgesamt etwa 36.000 Menschen leben. Die Lebensbedingungen sind nicht ganz einheitlich. Zwei von den Lagern sind also Betonblöcke, würde ich sagen, also sehr schlichte Wohnhäuser, die im Prinzip einigermaßen in Ordnung wären, wenn sie nicht absolut katastrophal überbelegt wären. Also bis zu 28, 29, 35 Leute für eine Dreizimmerwohnung, entsprechende hygienische Verhältnisse. Und richtig katastrophal ist es eigentlich in dem Zeltlager in Mardin oder bei Mardin, wo ungefähr 16.000 Menschen in einfachen Planzelten leben, davon fast die Hälfte Kinder und dabei ganz absonderlich, also ganz irrsinnig schlechte und sehr katastrophale hygienische und sanitäre Verhältnisse. Aber die Kindersterblichkeit geht hoch. Es sind gerade vor wenigen Tagen alleine 3.000 Menschen erkrankt, weil sie angeblich oder tatsächlich vergiftetes Brot geliefert bekommen haben. Und die Gesundheitsversorgung ist natürlich fast gleich null. Insofern sind da die Bedingungen einfach unglaublich schlecht. Also 16.000 Leute in kleinen Zelten bei Temperaturen, die im Winter deutlich unter Null liegen und der Boden gefroren ist und im Sommer 45, 50 Grad im Schatten sind. Nur es gibt halt keinen Schatten, weil es weder einen Baum noch einen Strauch in dem gesamten Lager gibt. Und dann eben keine funktionierende Wasserversorgung. Das Wasser fällt halt tagelang aus. Bei dieser Hitze sind halt Bedingungen, wo halt wirklich fraglich ist, wie lange es noch dauert, bis da irgendeine ordentliche Seuche auftritt und die Leute wirklich zu Tausenden dann halt sterben werden.
Die türkische Regierung weigert sich bisher, die kurdischen Flüchtlinge als Flüchtlinge anzuerkennen. Denn dann müsste sie ihnen das Recht auf Freizügigkeit zugestehen, dann dürften die Flüchtlinge auch ihr Lager verlassen. Erst kürzlich brach die türkische Regierung Gespräche mit dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingsfragen ab. Offiziell sind die irakischen Kurden Gäste in der Türkei. Gäste, die unter menschenunwürdigen Bedingungen interniert leben. Mit dieser Quarantäne der irakischen Kurden versucht die türkische Regierung, sie von den türkischen Kurden zu isolieren. Offiziell existiert für die türkische Regierung nämlich immer noch kein kurdisches Volk und sie befürchtet verstärkte politische Unruhe durch den Kontakt zwischen irakischen und türkischen Kurden. Deswegen auch stehen die Flüchtlingslager unter ständiger Bewachung durch bewaffnetes Militär und sind mit hohen Stacheldrahtzäunen umgeben. Die Möglichkeit zum Verlassen des Lagers sind äußerst beschränkt und scharf kontrolliert.
Besonders bedrückt hat, ist es wirklich die Hoffnungslosigkeit der Leute in den Lagern und eine ziemliche Verzweiflung. Und das ist so zu erklären, dass ziemlich verständlich ist, nach dem, was ich schon erzählt habe, gerade, dass die Leute so, wie sie jetzt leben, auf Dauer nicht weiterleben können. Also die Bedingungen sind einfach unerträglich und die sind zum Rande der Verzweiflung. Andererseits gibt es zugleich Gerüchte und Hinweise, dass die türkische Regierung Gespräche mit dem Irak führt, um diese Flüchtlinge wieder in den Irak abzuschieben. Und das ist ziemlich das Allerletzte, was diese Menschen wollen und ertragen würden, weil dann eben auch die Frage wieder besteht, ob die auch sicher sind, ob das Leben einfach gesichert sind. Die haben also Angst, umgebracht zu werden, weil schließlich sind sie damals im letzten August geflohen aus ihrer Heimat, weil sie eben mit Giftgasangriffen der irakischen Regierung halt bedroht wurden. Und sie haben einfach Angst, dass sowas sich wiederholen würde. Und zugleich weiß man eben in letzten Wochen, dass die irakische Regierung Zwangsumsiedlungen von Kurden aus dem Nordirak in den weit entfernten Südirak vornimmt. Und in so eine Situation reinzugeraten, ist für diese Leute in den Lagern natürlich auch ziemlich katastrophal.
Aber die Zwangsumsiedlungen im Irak sind nur eine Maßnahme, um das kurdische Volk zu unterdrücken.
Am 1. Februar dieses Jahres wurde in der türkischen Presse bekannt, dass das Essen in den türkischen Flüchtlingslagern vergiftet wurde. Darüber berichtete heute Mittag der Kurde Bamerni Seguyan, Mitglied der Vereinigung kurdischer Studenten in Europa.
Aus unseren Quellen, also aus Quellen von Front Kurdistan im Irak und BBC und unsere Kontakte mit unseren Freunden und Bekannten, die in der Türkei sind, im Flüchtlingslager in Diyarbakir, haben wir es erfahren, dass im ersten, zweiten, zweimal, erstmal morgen früh und zweitens Abend, die irakische Regierung hat durch ihre Spionage das Brot vergiftet. Und das Brot hat, nachdem die auf die Menschen geteilt haben, dass die Ursachen waren folgendes. Also waren dadurch 273 Kinder schwer verletzt, 193 Frauen und 72 Männer. Aber die noch leichter schwer, also verletzt sind, das sind 2000 Menschen.
Kannst du noch was zu den Auswirkungen dieser Vergiftung sagen?
Also die Auswirkungen sind folgendes. Die schwer darunter also gelitten haben, beziehungsweise die immer noch leiden, haben Schwindel bekommen, Spannungen in Muskeln, Durchfall und Verstumpfung.
Hat denn die türkische oder die irakische Regierung auf diese Vorwürfe reagiert?
Bis jetzt die irakische Regierung hat keine Reaktion gehabt, aber die türkische Regierung, Sprecher im BBC in London, hat gesagt, dass die Hefe etwas alt war. Deswegen hat diese Menschen sind dadurch auch also verletzt. Aber wir denken, und das ist nicht allein denken, das ist eine sehr, sehr logische Voraussetzung, dass die irakische Regierung versucht, durch diese Presse und Unterdrückung, dass die Kurden wieder zurück zu Irak kommen, damit man versucht, die Opposition von Irak, von Opposition und Bevölkerung im Kurdistan, weil die kurdische Opposition, stärkste Opposition der Irak ist, zu trennen. Und die kurdische Opposition versucht seit 2 Jahren eine irakische Front gründen, die entsteht aus 3 Linien. Das sind die demokratische Linien, die entsteht aus Kommunisten und die arabische Demokraten und nationale Linie, die aus kurdische Front entsteht und aus dem religiöse Linie, dann die entstehen aus die wie genannte Dawa und Amal Partei im Irak.
Also der Hintergrund dieser Angriffe auf Kurden und Kurdinnen ist politisch motiviert, eben die Opposition im Irak zu schwächen.
Ja, also das hat die irakische Regierung immer versucht und versucht weiter, dass man durch ihre Nationalität, also beziehungsweise diese extreme, rechtsextreme Identität, die irakische Regierung durch ihre Baas-Partei hat, die ganze demokratische Kräfte, egal aus welchen Nationalitäten sie kommen, weil Irak entsteht aus mehr als 5 Nationalitäten, Bevölkerungen, versucht man nur die arabische Identität praktizieren, aber im Prinzip die sind auch gegen die arabische Bevölkerung.
Und die in der Türkei lebenden Kurden und Kurdinnen, die diesen Angriff überlebt haben oder auch in anderen Dörfern leben, wie haben die reagiert?
Also die Reaktion war sehr gut, weil die Kurden aus der Türkei bzw. der türkische Kurdistan und unsere Hauptstadt Diyarbakir, die haben dort die größte Massendemonstration geführt gegen diese Aktion und die Demonstration kam im ersten, zweiten, nachdem man gewusst hat, wie die, also diese Ergebnisse schlecht waren.
There's nothing worth living for tonight. Tell me that there's something worth living for tonight. Don't let me down. Don't let me drown. There's nothing worth living. is something worth living for tonight. Don't let me down. Don't let me drown.
Ja, und jetzt nähern wir uns unserem Ende. Die Veranstaltungshinweise warten noch kurz. Vorher wollte ich nämlich noch euch aufrufen, auch im Info mitzuarbeiten. Und zwar zum einen, wenn euch das Info heute gefallen hat, wenn euch die Beiträge vielleicht ein bisschen angesprochen haben, macht mit, wenn ihr das Gefühl habt, es sind irgendwelche Nachrichten zu kurz gekommen oder man hätte noch über dies und jenes noch was berichten sollen, dann seid ihr natürlich auch aufgerufen mitzumachen. Wir haben heute unter anderem eben auch deswegen, weil wir nur zu zweit dieses heutige Info fahren, ein bisschen auf Musik zurückgreifen müssen. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört und wenn es euch gestört hat, dann kriegt mal euren Arsch hoch und kommt hier bei uns im Studio vorbei. Tagsüber sind wir hier immer auf dem Greta-Gelände zu erreichen und schaut bei uns vorbei. Es ist wirklich nicht so schwierig und es macht auch Spaß, besonders dann, wenn man möglichst viele pro Tag sind, dann kann man sich die Arbeit aufteilen und dann kommt wirklich noch mehr Spaß raus, als wir bisher schon haben. Gut, beenden wir das heutige Info mit zwei Veranstaltungshinweisen, die allerdings im Prinzip keine Veranstaltungen sind, sondern schon ziemlich ernste Klamotten sind. Und zwar geht es um zwei Verhandlungen und die laufen beide ab morgen vor dem Landgericht und zwar im Saal 4 und es handelt sich in beiden Fällen um Vergewaltigung bzw. um sexuelle Nötigung. Im einen Fall geht es ab morgen, dem Dienstag, auch Mittwoch und Donnerstag jeweils um 8.30 Uhr um eine Vergewaltigung, um eine Berufung einer Vergewaltigung. Und zwar wird dem Angeklagten, einem 25 Jahre alten arbeitslosen Schreiner, vorgeworfen, am Abend des 9.12.1988, also schon über ein Jahr, ein 18 Jahre altes Mädchen gegen ihren Willen und unter Gewaltanwendung zum Geschlechtsverkehr gebracht zu haben. Also diese Berufungsverhandlung morgen, ab morgen, auch Mittwoch und Donnerstag jeweils um 8.30 Uhr im Landgericht, Saal 4 im Landgerichtsgebäude. Soweit ich weiß, ist das auf der Salzstraße. Und auch in dem zweiten Fall geht es um eine sexuelle Nötigung. Hier wird verhandelt gegen einen 23 Jahre alten Arbeitslosen wegen sexueller Nötigung und anderem. Ihm wird vorgeworfen, am 10. Juli 89 gegen Uhrzeit in der Mathildenstraße in Freiburg eine Radfahrerin verfolgt und vom Fahrrad gestoßen zu haben, um sich an ihr sexuell zu vergehen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, am 4. Juli 89 in der Händelstraße eine weitere versuchte Nötigung begangen zu haben. Also dieser zweite Fall wird morgen dann anschließend anscheinend um 9 Uhr und ebenfalls am Donnerstag um 9 Uhr im Landgericht Saal 4, soweit mir bekannt Landgericht des Salzstraße, verhandelt.
Ja, und dann noch was, und zwar haben wir ja letzten Montag über einen Frauenhändler in Gündlingen, das liegt bei Breisach, berichtet. Und diese Gruppe, die diesen Frauenhändler öffentlich angeklagt hat, es war die internationale Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die trifft sich heute. Und zwar ein öffentliches Treffen für alle Frauen. Und zwar trifft sich die Terre des Femmes um 20 Uhr in der Fabrik im Hinterhaus. Und es soll darum gehen, um weitere Aktionen gegen diesen schweinischen Frauenhändler in Gündlingen. Also die Fabrik in der Habsburger Straße. Und da treffen sich heute Abend die Frauen von Terre des Femmes. Und alle Frauen sind dazu herzlich eingeladen, mitzuarbeiten um 20 Uhr in der Fabrik. Ja, ansonsten war es das heute mal wieder, und den Ausführungen hier kann ich nur zustimmen, dass die Arbeit hier im Info sehr viel mehr Spaß macht, wenn wir sehr viel mehr Menschen sind, sich die Arbeit damit aufteilt, dass sich auch das auch zu Diskussionen kommt und nicht mehr so vor sich hin brütet und seine Beiträge runterreißt.
Und es gibt genügend Infotage, wo wir hier pro Abend dann nur mit einer Person das Info fahren müssen, und das bedeutet eine arg große Belastung. Also im Prinzip braucht man das nicht nochmal sagen. Rafft euch auf und kommt mal hier vorbei in die Greta-Fabrik, Adlerstraße 12. Schaut einfach mal untertags vorbei.
Ja, und die nachfolgende Redaktion, der Charlie hat mir gerade ins Ohr geflüstert, dass es eben also genauso geht. Nun denn, auch die Emdinger und Emdingerinnen.